War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr Wunderfinder. Heute raschelt heißer Wüstensand und ein König aus Westafrika lässt Gold wie Sonnenlicht glitzern. Sein Name ist Mansa Musa. Er zieht los auf eine Reise, so groß wie der Horizont. Und unterwegs geschieht etwas, das Händler in einer fernen Stadt staunen lässt.
Hallo, ihr Lieben. Diese Geschichte duftet nach Gewürzen, Kamelleder und frischer Tinte. Sie erzählt von Mut, von Großzügigkeit und davon, wie Wissen eine Stadt verwandeln kann. Spannend? Oh ja, sanft. Ja, sie hält die Hände, auch wenn die Wüste mächtig wirkt.
Es heißt, sein Zug war so lang, dass die ersten Kamele schon Schatten warfen, während die letzten noch Wasser füllten. Manche Chronisten sprechen von zehntausenden Menschen. Ob das genau stimmt? Gleich hören wir, was sicher ist und was Historiker vermuten.
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist das ein Fest der Fantasie und des Wissens. Wie fühlt sich Verantwortung an, wenn Goldbeutel schwer sind und alle Augen auf einen gerichtet? Diese Reise wird aufregend, ohne zu erschrecken, und erklärt nebenbei Wirtschaft ganz leicht.
Und nun öffnet sich der Sand wie ein Vorhang. Jemand, der diese Geschichte mit leuchtenden Bildern zum Leben weckt, tritt hervor.
Unser Geschichtenerzähler. Er führt mitten hinein in die Karawane, in die Werkstätten der Gelehrten und auf staubige Märkte. Bühne frei.
Sahara am frühen Morgen, 1324. Die Kälte der Nacht zieht sich zurück, während dünne Lichtfäden die Dünen anmalen. Glocken an Kamelsätteln klingeln, Sand knirscht unter Ledersohlen. Vorne reitet ein Mann in einem Mantel aus feinem Stoff, den Staub des Weges bereits auf der Schulter. Mansa Musa, Herrscher des Mali-Reiches. Neben ihm tragen Träger Wasserschläuche. Ein Schreiber sichert Listen und ein Imam zählt die Körner seines Gebetskranzes. Sie sind auf dem Weg nach Mekka zur großen Pilgerfahrt. Überall blitzt Goldstaub auf, fest verschnürt in Lederbeuteln. Doch in den Blicken liegt nicht nur Reichtum. Da ist auch Vorsicht, denn die Wüste prüft jeden, ob arm oder mächtig. Weit im Südwesten, dort wo der große Niger Bogen macht, liegt das Reich von Mali. Goldfelder in Bambuk und Bure glitzern im Boden. Salzkarawanen ziehen aus den trockenen Ebenen des Nordens. Händler bringen Geschichten, Papier, Gewürze und Nachrichten. Mansa Musa besteigt den Thron nach 1312. Er selbst erzählte später, sein Vorgänger sei mit Schiffen über den Ozean gefahren und nicht zurückgekehrt. Ob diese Reise die Küste verließ, bleibt ungewiss. Sicher ist, unter Musa werden Handelswege geschützt, Steuern geordnet und der Glaube gepflegt. Nun soll die Pilgerfahrt zeigen, dass Macht ohne Demut wie ein Brunnen ohne Wasser ist. Die Karawane wächst. Es gibt Wasserträger, Köche, Wachen und Gelehrte. Chronisten berichten von zehntausenden Begleitern, vielleicht sogar von 60.000. Sicher ist, es sind sehr viele. Kamele tragen Mehl, Datteln, Zelte, Stoffe und Goldstaub in kleinen Ledersäckchen. Zwischen den Lasten liegen auch Bücher, sorgsam in Tücher gewickelt. Der Schreiber vermerkt, was benötigt wird. Salz gegen Müdigkeit, Schatten gegen die Sonne, Mut gegen die Länge des Weges. In den Oasen tauschen Kinder Dattelkerne, während Händler mit sorgfältigen Händen die Säcke prüfen. Jeder Schritt hat ein Geräusch. Jedes Geräusch erzählt von Hunger und Hoffnung. Die Sonne steigt Tag für Tag höher. Die Schritte werden langsamer, dann wieder frischer, wenn eine Brise hilft. An den Oasen sammeln sich die Gruppen, zählen Tiere, flicken Gurte. Es ist ein Wandern im Rhythmus der Dämmerung. Und schließlich, nach vielen Wochen, tauchen Palmenhaine auf, Felder, Bewässerungsgräben, ein anderes Grün, ein anderer Duft. Auf den Straßen Ägyptens wird getuschelt. Eine ungeheuer große Karawane rückt näher, angeführt von einem König aus dem Westen, dessen Großzügigkeit wie eine Geschichte in vielen Mündern weitergetragen wird. Kairo empfängt den Zug wie ein Strom, der in einen breiten Fluss mündet. Händler rufen, Wagen klicken, Staub legt sich als feines Tuch auf die Fußsohlen. Mansa Musa begegnet dem Mamlukenherrscher Sultan An-Nasir Muhammad. Überliefert ist, dass Höflichkeiten ausgetauscht und Geschenke dargebracht werden. Musa bleibt dabei ein Pilger, ehrfürchtig, doch selbstbewusst. Er bringt Geschenke nicht um zu prahlen, sondern um Ehre zu zeigen. In den Straßen wird sein Name in immer neuen Geschichten getragen. Jede Zunge fügt ein Körnchen hinzu, wie der Wind Sand zu einer Düne treibt. Dann öffnet sich Kairos Bauch noch weiter. Musa gibt Almosen, belohnt Helfer, bezahlt Dienste, kauft Vorräte. Goldstaub wandert über Tische, von Schale zu Schale, von Hand zu Hand. Historiker berichten, dass so viel Gold in Umlauf kam, dass sein Wert sank. Preise gerieten aus dem Gleichgewicht und es dauerte Jahre, bis sich die Märkte wieder fingen. Reichtum, das zeigt sich hier, ist nicht nur Glanz. Er hat Gewicht. Zu viel davon an einem Ort kann Wagen kippen lassen. Nach den Gesprächen und Geschäften breitet sich wieder Wüste aus. Unter Sternbildern, die wie silberne Pfeile den Weg zeigen, denkt Musa weiter. Wenn Gold so mächtig ist, muss Weisheit es führen. Auf den Reisestellen hört er Erzählungen über einen gelehrten Mann aus Al-Andalus, genannt Al-Sahili. Historiker glauben, dass sich dieser Gelehrte in sein Gefolge begab und später Bauprojekte betreute. Es entstehen Pläne, die über den Sand hinausragen, Häuser des Gebets, in denen gelernt wird. Plätze, an denen Bücher so geschätzt werden wie feine Stoffe. Mekka. Stein glänzt unter Sonnenhitze. Schatten sind kurz. Stimmen steigen in vielen Sprachen. Die Karawane ordnet sich, das Herz des Königs wird ruhig. Er verrichtet die Riten der Pilgerfahrt, geht im Kreis, betet, trinkt vom Wasser des alten Brunnens. Kein Gold funkelt in diesen Gesten, nur die Stille eines Menschen, der weiß, wie klein und groß er zugleich ist. Die Pilger stehen Schulter an Schulter. In diesem Gedränge fühlt sich ein König nicht höher als ein Hirte. Das ist Trost, aber auch Auftrag. Auf dem Rückweg lässt Musa Vorräte verteilen, bezahlt Karawanenführer und Wachen, kauft Tiere nach, wenn Hufe müde werden. Manche Gelehrte schließen sich an. Es ist kein Triumphzug, sondern eine heimkehrende Schule auf Beinen. Der König bittet, Bücher zu besorgen, Werke über Recht, Dichtung, Mathematik und Medizin. Leise wächst eine Idee. Reichtum, der nicht nur glänzt, sondern leuchtet, in Köpfen. Als sie den Niger erreichen, atmen alle tiefer. Wasser, Felder, Fische, Boote, Stimmen. In Timbuktu, am Rand der Wüste, treffen Winde zusammen, die Trockenen mit den Wissenden. Mansa Musa fördert den Ausbau der Stadt. Historiker schreiben, dass in seiner Zeit Lehrhäuser wie Sankore wuchsen und dass er Moscheen stiften ließ. Dazu gehört die große Djingereba-Moschee. Aus Lehm, Holz und Mut werden Räume, in denen Worte wie Samen in Reihen gesetzt werden. Timbuktu bekommt einen Markt, auf dem mehr als Salz und Stoffe den Besitzer wechseln. Chronisten berichten, dass Bücher hier so kostbar gehandelt werden, dass Händler sie mit dem Ernst von Juwelen prüfen. Aus Gao, Djenne und weiter her kommen Schüler. In den Innenhöfen werden Schirme aus Matten gespannt, damit Tinte nicht zu schnell trocknet. Es riecht nach nasser Erde, nach Datteln und nach frischer Tinte. Ein König kann Mauern bauen, die Gelehrten füllen sie mit Atem. Die Wirtschaft bleibt ein Netz aus Wegen. Aus dem Norden kommt Salz, hart wie Stein und weiß wie Knochen. Aus dem Süden Goldstaub, warm und schwer. In einer Wüste kann Salz teurer sein als guter Stoff. Am Fluss wechselt der Wert. So lernen Händler, dass Dinge ihren Preis ändern, wenn Wege sie kürzer oder länger machen. In Kairos Basaren hatte zu viel Gold auf einmal den Preis gedrückt. In Timbuktu verteilt Musa seine Mittel sorgfältiger. Großzügigkeit erhält Form, wie Lehm, der an Holzrippen zu wenden wird. In den Lehrhäusern sitzen Schüler auf Matten. Ein Lehrer hebt einen Finger, setzt einen Gedanken, lässt Pausen stehen wie Steine über einem Fluss. Astronomie, damit Karawanen den Himmel lesen. Recht, damit Verträge halten. Grammatik, damit Worte klar bleiben. Medizin, damit Wunden nicht nur vernarben, sondern heilen. Sklaverei existiert im Reich und entlang der Wege. Eine harte, ungerechte Wirklichkeit jener Zeit. Die Gelehrten streiten über Recht und Barmherzigkeit. Wissen verwandelt nicht sofort die Welt, doch es beginnt. Mansa Musa reist zu Städten wie Gao und fördert auch dort den Bau von Moscheen und Höfen. Historiker glauben, dass der Gelehrte al-Sahili Bauweisen prägte. Holzpfosten, die wie Finger durch Lehm ragen, Nischen für Bücher, Dächer, die Luft bewegen. Eine Architektur, die Schatten webt und kühlt. Sie passt zu dem Land, wie der Schuh zum Fuß, nicht zu eng, nicht zu weit. In Timbuktu arbeiten Schreiber in kleinen Werkstätten. Sie mischen Ruß und Gummi-Arabikum mit Wasser, mahlen, rühren, prüfen die Schwärze. Dann gleitet das Rohr über die Seite. Manche Seiten sind so fein, dass sie knistern wie Trockenlaub. Andere sind schwer und saugen die Tinte wie Erderegen. Preise für Bücher werden verhandelt, mit Wagen für Gewicht und Worten für Wert. Wohlstand bedeutet hier auch, sich Wissen leisten zu können oder es zu teilen. Im Reich überwachen Vertraute des Königs die Straßen. Karawanen zahlen Abgaben, damit Wege sicher bleiben. Der Handel läuft wie eine gut geölte Achse. Musa achtet auf Gerechtigkeit in Urteilen, auf pünktliche Lieferungen und genaue Maße. Ein König kann nicht jeden Streit schlichten, aber er kann Regeln setzen, die wie Grenzsteine stehen bleiben, wenn Stürme kommen. Jahre gehen vorbei. Am großen Fluss rauschen Gräser, Felder stehen hell. Fischer ziehen Netze ein, Reispflanzen wiegen sich. Färber schlagen Stoffe in Indigo. Kinder tragen Körbe. Reichtum klingt hier nicht wie Klirren, sondern wie Arbeit, Lachen und das Rascheln von Körnern in einem Sack. Das ist die stille Musik eines Landes, das gelernt hat, Wege, Wasser und Worte zu hüten. Im Alter denkt Musa an den Sand zurück, an Kairos Wagen und an die Stufen des Heiligtums in Mekka. Er fördert weiter Gelehrte, lässt Gebäude reparieren, sorgt für Vorräte in trockenen Jahren. Sein Glaube bleibt leise und fest. Ein Herrscher, der gelernt hat, dass ein Reich am besten glänzt, wenn seine Menschen lernen, handeln und hoffen können. Mansa Musa stirbt wahrscheinlich 1337. Historiker nennen seinen Sohn als Nachfolger, vermutlich Magen. Reiche verändern sich, wenn neue Hände sie halten. Doch was bleibt, sind Wege, die viele gegangen sind, und Häuser, in denen Worte wohnen. Timbuktu wird über Generationen ein Ort, an dem Menschen lernen, wie Sterne ziehen, wie Verträge gelingen und wie Geschichten bleiben. Jahrhunderte später liegen in Timbuktu noch immer Manuskripte in Truhen und Regalen, bewacht von Familien, die sie wie Erbstücke des Lichts behandeln. Als Gefahr droht, bringen mutige Bibliothekare und Nachbarn viele dieser Schriften in Sicherheit, auch im Jahr 2012. Papier raschelt leise, doch es trägt weit, über Zeiten, Sprachen und Grenzen. Heute erzählen Karten und Bücher von einem westafrikanischen Reich, das Handel ordnete und Wissen ehrte. Die Geschichte von Mansa Musa ist mehr als Gold. Sie ist ein Knoten im großen Netz der Welt. Karawanenpfade, Bootsrouten, Gassen zwischen Lehmwänden und Zimmer, in denen Kinder die ersten Buchstaben nachzeichnen. Ein Reich ist reich, wenn seine Wege offen und seine Köpfe wach sind. Sahara, wieder ein Morgen. Der Sand ist derselbe, doch Geschichten wandern weiter. Von Mansa Musa bleibt das Bild eines Königs, der verstand, dass Gold glänzt und Wissen leuchtet. Sein Weg von der Wüste bis nach Mekka und zurück veränderte Märkte und Städte und schenkte Timbuktu einen langen Atem. Und irgendwo, zwischen Blättern voller Tinte und dem Klingeln ferner Kamelglocken, atmen Vergangenheit und Zukunft gemeinsam.